Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Wann ist man eigentlich ein Nazi? Wenn man dagegen ist, dass Europa Flüchtlinge aus Kriegsgebieten aufnimmt? Wenn man mit Steinen und Fackeln vor Asylheimen steht und Ausländer rausruft? Oder wenn man handelt und selbst dafür sorgt, dass es ein paar weniger von denen werden? Wo hört die freie Meinungsäußerung auf und fängt das Nazi-Sein an? Diese Frage stellt sich aktuell wieder, aber sie wurde auch schon früher mal gestellt. Denn als Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hatte und mit Hilfe der Alliierten eine Demokratie errichtet wurde, musste entschieden werden, wer in der neuen Regierung, in der Verwaltung der Länder und in den Behörden jeder einzelnen Stadt sitzen durfte. Und natürlich musste man dabei auch auf Leute zurückgreifen, die unter den Nazis aktiv waren. Von den Widerstandskämpfern und unbescholtenen Bürgern gab es ja auch einfach nicht mehr genug. Also, wie viel Nazi-Sein war okay, um in der Bundesrepublik Deutschland ein Amt übernehmen zu dürfen? Das wurde auch bei Hans Filbinger gefragt, allerdings erst sehr viel später. Filbinger war von 1966 bis 1978 Ministerpräsident von Baden-Württemberg und heute Thema unserer Sendung.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hi.
Hi, grüß dich.
1978, da gab es die sogenannte Causa Filbinger, die Affäre um Hans Filbinger. Dabei ging es um das, was im nationalsozialistischen Deutschland von 1933 bis 1945 passiert war und um eine fehlende Vergangenheitsbewältigung. Was war damit gemeint?
Naja, ich denke mal, so ganz genau wusste das wahrscheinlich damals auch niemand, denn eine Vergangenheit kann man ja nicht bewältigen, weil damit auch ausgedrückt würde, dass man diese Vergangenheit sozusagen endgültig erledigt haben könnte. Heute würde man das ein bisschen anders formulieren und von Aufarbeitung der Vergangenheit sprechen, weil das den Schwerpunkt eben auf die Aufarbeitung, also die Beschäftigung mit der Vergangenheit legt. Und das ist ja in jedem Falle gut.
Und was war dann genau los 1978?
Also Hans Filbinger war im NS-Staat in der Justiz der Marine tätig und hatte in dieser Funktion an mehreren Militärgerichten gearbeitet und dabei für 4 Todesurteile verantwortlich gezeichnet. Das heißt, er hatte sie unterschrieben. Erst bestritt er das und anschließend sagte er, er habe das vergessen, legte aber großen Wert auf die Rechtmäßigkeit der Urteile. Im Spiegel stand wenig später das Zitat von Filbinger zu lesen, Zitat, was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein. Daraufhin begann eine große Diskussion, in deren Verlauf Filbinger sagte, er habe damit nicht etwa die verabscheuungswürdigen NS-Gesetze gemeint, sondern eine Bestimmung des Militärstrafgesetzbuches aus dem Jahr 1872, in dem auf Fahnenflucht die Todesstrafe angedroht wird. Was die Angelegenheit so hochkochen ließ, war die Tatsache, dass Filbinger zu dieser Zeit baden-württembergischer Ministerpräsident war. Anfang August 1978 musste er übrigens zurücktreten.
War das dann der erste Fall von misslungener Vergangenheitsbewältigung?
Nee, das hat es vorher auch schon gegeben. In den 50er Jahren gab es jede Menge Kinofilme, in denen die deutschen Soldaten als untadelige Menschen dargestellt wurden, während die sowjetischen Soldaten in einem sehr viel schlechteren Bild gezeichnet wurden. Das Bild einer sauberen Wehrmacht, die gegen anstürmende Soldaten der Roten Armee heldenhaft kämpften, gab es natürlich auch in Romanen und den berühmten Groschenheftchen. In der Politik, die ja in den Anfangsjahren der Bundesrepublik von Konrad Adenauer und der CDU geprägt waren, wimmelte es von Leuten, die auch schon im nationalsozialistischen Deutschland eine gute Karriere gemacht hatten. Das war öffentlich und es wurde auch kontrovers diskutiert, von der Regierung aber mit dem Satz abgetan, wir brauchen diese Leute. In den 50er und 60er Jahren war die Einstellung der meisten Deutschen sicher so, dass sie dachten, lass mich doch in Ruhe mit der Nazizeit. Viele fühlten sich von außen unterdrückt, dadurch, dass sie immer wieder auf die schweren Verbrechen des sogenannten Dritten Reiches hingewiesen wurden. Später nannte man das Zitat die Auschwitz-Keule, mit der jedes berechtigte Anliegen der Deutschen niedergemacht werden würde.
Dabei haben doch vor allem die amerikanischen und britischen Siegermächte versucht, die Deutschen umzuerziehen zu Demokraten nach den Vorbildern ihrer Länder.
Ja, das haben sie wirklich versucht. Viele Menschen wurden in langen Schlangen, wir kennen das aus alten Filmen, durch Konzentrationslager geführt. Es wurden große und kleine Prozesse geführt. Den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1945 haben wir hier schon einmal in eine Stunde History behandelt. Mhm. Rund 20 Jahre später fanden in Frankfurt die sogenannten Auschwitz-Prozesse statt, die mit vielen langen Haftstrafen endeten und eine breite öffentliche Resonanz erfahren haben. Das war eine öffentliche Auseinandersetzung mit den Verbrechen des NS-Staates, die aber eben auch jene Einstellung beförderte, dass das eben alles schon 20 Jahre zurückläge und man sich doch lieber der Zukunft zuwenden solle. Weitere 20 Jahre später, zum 40. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus, sagten die einen. Und zum 40. Jahrestag der Kapitulation der Wehrmacht, sagten die anderen, brach diese Diskussion wieder auf. Auch 1985 waren sich viele Deutsche nicht klar, was das Dritte Reich eigentlich war, welchen Charakter seine Regierung hatte und welch schweres Unrecht von diesem Staat ausgegangen war. Erst die Unterdrückung und Ermordung Andersdenkender, dann folgten kriegerische Überfälle auf die Nachbarstaaten, die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges mit vielen, vielen Millionen Toten und schließlich das unbeschreiblichste aller Verbrechen, die Ermordung von mehreren Millionen Juden in eigens dafür gebauten Vernichtungslagern. Am 8. Mai 1985 versuchte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker in einer weltweit wirklich viel beachteten Rede, jenen 8. Mai 1945 in der deutschen Geschichte zu verorten.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai überhaupt erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang.
Wahre Worte. Wie wir Deutschen mit der Vergangenheit unseres Landes umgehen, es aufarbeiten und hoffentlich daraus lernen. Unser Thema in der einen Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Hans Filbinger, Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Auslöser für eine neue Vergangenheitsbewältigung. Anna Patacek über die Causa Filbinger.
Stuttgart, 7. August 1978. Vor dem Landtag fährt eine dunkle Mercedes-Benz-Limousine vor. Heraus steigt Hans Filbinger, Baden-Württembergs Ministerpräsident. Sofort stürzen sich die Reporter und Fotografen auf ihn.
Sind Sie entschlossen oder zum Rücktritt bereit?
Keine Erklärung. Meine Damen und Herren, nach sorgfältiger, reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, mein Amt als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurückzugeben.
Was war passiert? 33 Jahre zuvor, 1945, 16. März, 7 Wochen vor Kriegsende. Der Richtplatz der Festung Akershus in Oslo. Walter Gröger, ein deutscher Matrose, wird mit verbundenen Augen herbeigeführt. Er ist zum Tode verurteilt, sein Vergehen Fahnenflucht.
Das Vollzugskommando von 10 Mann war 5 Schritte vor dem Verurteilten aufgestellt. Das Kommando Feuer erfolgte um 16.02 Uhr.
Unter dem Protokoll steht ein Name, Hans Filbinger, Marinerichter in der NS-Zeit. Er überwachte nicht nur die Erschießung Grögers, er hatte auch die Todesstrafe beantragt. Das Ganze kommt zu den Akten und interessiert im Nachkriegsdeutschland erst einmal niemanden. Filbinger macht Karriere, erst als Innenminister von Baden-Württemberg, dann als Ministerpräsident. Der Absturz Filbingers beginnt mit dem 17. Februar 1978. An diesem Tag veröffentlicht die Zeit einen Vorabdruck aus einer Erzählung von Rolf Hochhuth. Der Schriftsteller weist darin auf Filbingers Vergangenheit als Marinerichter in der NS-Zeit hin. Bekannt ist dies zu diesem Zeitpunkt schon länger, aber erst jetzt beginnt die Sache Fahrt aufzunehmen, weil sich Filbinger gegen die Darstellung in der Zeitung wehrt.
Das Landgericht Stuttgart, meine Damen und Herren, hat sich heute erstmals mit den Klagen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger gegen den Schriftsteller Rolf Hochhuth und die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit befasst. Auf Antrag Filbingers soll Hochhuth die Behauptung untersagt werden, Filbinger sei in der Hitlerzeit ein so furchtbarer Jurist gewesen, dass man vermuten muss, er ist auf freiem Fuß nur dank des Schweigens derer, die ihn kannten.
Der Zuschauerraum ist voll, die Bänke dicht besetzt, als der Urteilsspruch fällt. In den bis dahin bekannten Fällen habe Filbinger im Rahmen des damals geltenden Rechts gehandelt. Aber einen furchtbaren Juristen darf ihn Hochhuth weiterhin nennen. Und der recherchiert weiter gegen den Ministerpräsidenten.
Ich habe dieses Urteil, das Filbinger an dem Matrosen Gröger vollstreckt hat, ja nicht spaßeshalber auf den Tisch gelegt, sondern weil Herr Filbinger mich zu einem sogenannten Ordnungsgeld in Höhe von 500.000 D-Mark verurteilen lassen wollte, ersatzweise Haft, weil ich die Behauptung aufgestellt habe, bei der ich auch bleibe, dass er noch nach Hitlers Tod in britischer Kriegsgefangenschaft deutsche Matrosen mit Nazi-Gesetzen verfolgt hat.
Herr Ministerpräsident, nach Angaben des damaligen Marinerichters Adolf Harms sind zwischen Dezember 44 und August 45 mindestens 4 weitere Todesurteile verhängt worden, 4 Todesfälle also unter etwa 100 Fällen insgesamt, die Harms gemeinsam mit Ihnen verhandelt hat. Trifft dies zu?
4 Todesfälle, völlig ausgeschlossen.
Filbinger wehrt ab, immer und immer wieder, wenn er Stellung beziehen soll. Dann zitiert ihn der Spiegel mit den Worten:
Was damals rechtens war, das kann heute nicht unrecht sein.
Kann die CDU, können seine Parteifreunde, die lange hinter ihm standen, Hans Filbinger jetzt noch stützen?
Das ist wahrscheinlich das Tragische in diesem jetzt zum Abschluss gekommenen Prozess gewesen. Kaum jemand in der Bundesrepublik wäre auf den Gedanken gekommen, Hans Filbinger die Qualifikation für sein Amt als Regierungschef in einem Bundesland abzusprechen, hätte er sich nicht fahrlässig dem Vorwurf ausgesetzt, die Öffentlichkeit hinters Licht geführt zu haben.
Und so kommt es in der Affäre Filbinger zum vorläufigen Schluss. Der Regierungschef erklärt seinen Rücktritt nach 12 Jahren im Amt.
Was die Frage der Erinnerung an Einzelheiten meines Dienstes von 1943 bis 1945 angeht, so bekenne ich freimütig, eben auch nur ein dem Irrtum unterworfener Mensch zu sein.
Anna Patacek war das aus dem History-Team über den ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger. Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Das sagte Hans Filbinger, als er noch Ministerpräsident von Baden-Württemberg war, in einem Interview mit dem Spiegel. Geführt hat dieses Interview der damalige Korrespondent für den Spiegel für Baden-Württemberg, Felix Hubi. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Herr Hubi.
Hallo.
Sie haben Hans Filbinger persönlich gekannt. Was war er für ein Mensch?
Ja, er wirkte souverän, sehr verbindlich. Aber darunter steckt ein knallharter Machtpolitiker. Als er dann von allen Seiten zum Rücktritt aufgefordert wurde, sagte er, und das ist typisch für ihn, ich habe nicht das Recht zurückzutreten, weil es ist meine Pflicht, auch in Zukunft für die politischen Wertvorstellungen meiner Partei einzutreten. So war er. Er war felsenfest davon überzeugt, dass ohne ihn in der Politik nichts weitergeht.
War er denn ein beliebter Ministerpräsident?
Nein, er war geachtet, bis man erfahren hat, was er auf dem Kerbholz hatte. Aber er war nie richtig beliebt. Dazu hat er auch viel zu große Distanz zu den Menschen gehabt. Man hielt ihn für einen guten Politiker. Man hat ihn ja auch immer mit hoher Stimmenzahl wiedergewählt. Aber so beliebt wie zum Beispiel sein Nachfolger Lothar Späth war er bei weitem nicht.
Wie kam es dann in dem Interview zu dem Satz, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein?
Naja, wir hatten ja dieses Urteil von Rolf Hochhuth bekommen, der das ja ausgegraben hat.
Diese Todesurteile?
Dieses Todesurteil, ja. Dieses eine gegen den Walter Kröger, das war ein junger Mann, der war zuvor schon wegen Fahnenflucht verurteilt worden zu 8 Jahren Zuchthaus. Das war damals möglich nach den Gesetzen. Filbinger hat uns gegenüber behauptet, als wir ihn darauf angesprochen haben, er habe dieses Vorurteil nicht gekannt. Das haben wir ihm ehrlich gesagt nicht geglaubt. Er hat als Staatsanwalt dann die Todesstrafe gefordert, hat die auch durchgesetzt und hat auch selber die Erschießung geleitet. Und als wir ihn darauf angesprochen haben, ob er denn sich heute da nicht entschuldigen müsste, sagte er, nein, wieso denn? Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein. Er habe strikt nach dem Gesetz verfahren. Und mein Kollege hat dann gesagt, also hören Sie mal, Sie beziehen sich auf das Militärstrafrecht, das 1933 eingeführt wurde. Ja, natürlich, hat er dann gesagt. Ich bin Jurist mit Leib und Seele. Und ich habe dann gesagt, aber Sie sind doch auch Mensch. Tut es Ihnen denn nicht leid? Dann hat er gesagt, es ist eine Tugend, Schweres mit sich selbst auszumachen. Mein Kollege hat ihm goldene Brücken gebaut. Er soll doch sagen, damals ist viel Schreckliches passiert. Ich war in dieser Mühle und also was man hätte als Entschuldigung anführen können. Er war nicht bereit, von diesem Satz abzuweichen. Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein.
Das wurde dann im Spiegel publiziert und dann gab es wahrscheinlich relativ viele Reaktionen. Welche?
Es gab ganz viele Reaktionen natürlich. Das wurde also bundesweit oder darüber hinaus noch beachtet. Entscheidend war, dass Helmut Kohl, der Parteivorsitzende, versucht hat, Herrn Filbinger dazu zu bringen, das alles einzugestehen und seinen Posten zu verlassen. Und Franz Josef Strauß hat sich eingemischt und hat gesagt, er ist nicht mehr zu halten. Aber er hat sich noch eine ganze Zeit, nur ein paar Monate, hat er sich gehalten in der festen Überzeugung, er dürfe die Partei nicht im Stich lassen und seine Werte nicht im Stich lassen. Er war ja auch im Gespräch als künftiger Bundespräsident. Er sollte im Jahr darauf möglicherweise deutscher Bundespräsident werden. Und daran hat er immer noch geglaubt. Er hat sich dann sehr, sehr festgeklammert.
Wie kam das, dass er da immer noch dran geglaubt hat?
Das, ich weiß auch nicht. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Wie gesagt, wir haben ihm sogar zugeredet noch. Also das war ja eine ganze Nacht, sind wir bei ihm da in seiner Villa auf der Solitude bei Stuttgart gesessen. Es war eigentlich ein ganz, ganz freundliches Gespräch. Aber er war zu nichts zu bewegen. Er hat sich auf den Befehlsnotstand berufen. Er sei von der Generalität, das heißt Admiralität war es in dem Fall, er war ja Marinerichter, es sei so verfügt worden, diese Urteile streng durchzuziehen. Zwischendurch hat er dann mal gesagt, das waren ja Phantomurteile, die sind ja alle über alle Berge gewesen, aber dieser junge Mann, dieser bedauernswerte Walter Kröger, der war eben vor Ort und wurde tatsächlich dann auch erschossen.
War er denn zu diesem Zeitpunkt auch Ihrer Meinung nach noch von dieser nationalsozialistischen Propaganda überzeugt?
Das kann ich nicht beantworten, das glaube ich nicht. Also er hat ja von sich immer sowieso behauptet, er sei ein Antinazi gewesen. Er hat nicht irgendwie nationalsozialistisch argumentiert, sondern rein juristisch, nur juristisch.
Hat dieser Filbinger-Skandal Ihrer Meinung nach langfristige Folgen gehabt?
Das glaube ich schon. Also da hat Hochhuth natürlich unglaubliche Verdienste. Da hat es begonnen mit der Aufarbeitung. Man weiß ja, dass also nach dem Krieg im Bundesinnenministerium und in den Polizeibehörden und überall die alten Nazis wieder eingestellt wurden und auch ihre alten Parteigenossen geschützt haben. Deshalb ist ja zum Beispiel Heinemann dann auch zurückgetreten als Justizminister. Als Adenauer zu ihm gesagt hat, wenn ich kein sauberes Wasser habe, muss ich Schmutziges nehmen. Damit hat er die alten Nazis gemeint. Und diese Aufarbeitung, die geht ja bis heute. Das fängt ja jetzt wieder neu an, dass wieder neue Akten auftauchen. Also ich glaube schon, dass die Aufarbeitung dieser Probleme mit Filbingers Abgang zu tun hatten.
Danke, Felix Hubi. Er war 1978 Korrespondent für den Spiegel in Baden-Württemberg und hat unter anderem Hans Filbinger interviewt.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Matthias, als Filbinger zurückgetreten ist, war der Zweite Weltkrieg ja schon 33 Jahre vorbei. Da wäre es ja eigentlich mal an der Zeit gewesen, öffentlich über den Nationalsozialismus debattiert zu haben. Hat es denn sowas gegeben? Also Debatten außerhalb der akademischen Zirkel?
Ja, die hat es gegeben. Und zwar im Januar 1979, das war so ein Beispiel, wurde im deutschen Fernsehen die Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß ausgestrahlt. Das war ein richtiger Straßenfeger, weil zum ersten Mal in einem fiktiven Plot Einzelschicksale einer jüdischen Familie hautnah dargestellt wurden. Nach jeder Folge gab es eine breite Debatte und ich denke, das war nach dem Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren die nächste große öffentliche Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Deutschland und vor allem natürlich mit dem Holocaust. Die Reaktionen schwankten damals übrigens zwischen totaler Betroffenheit und Trauer auf der einen und einer Kritik am fiktionalen Charakter der Serie auf der anderen Seite. Kann man, so fragten einige, eine Seifenoper aus kommerziellen Gründen inszenieren, um historische Fakten zu transportieren? Aber unabhängig von diesen Einwänden war die Reaktion auf die TV-Serie in Deutschland eher positiv.
Es gibt ja immer wieder solche Debatten über die NS-Vergangenheit unseres Landes. Die nächste war dann 1986, der Historikerstreit. Und egal wie viele Fakten es gibt, die Debatte um den Holocaust scheint nicht enden zu wollen.
Ja, das war so und das könnte auch wirklich noch so weiterhin so sein. Die Debatte endet vermutlich deshalb nicht, weil das Verbrechen in Ausmaß und Umsetzung schlichtweg weder zu erklären noch nachzuvollziehen ist. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum manche Leute immer wieder Zweifel hegen, dass dieses Monsterverbrechen überhaupt stattgefunden hat. Beim Historikerstreit 1986 und in den folgenden Jahren aber wurde der Holocaust keineswegs geleugnet oder kleingeredet, ganz im Gegenteil. Er war das Verbrechen schlechthin. Die Frage war, warum dieses Verbrechen stattgefunden hat. War es eine Tat, die sich aus den Vorstellungen von Hitler und seiner Paladine ableiten ließ? Gab es vielleicht auch antisemitische Strömungen in der deutschen Gesellschaft, die ein solches Verbrechen, wenn schon nicht gut hießen, aber so doch wenigstens duldeten? Oder waren Zweiter Weltkrieg und Holocaust Prävention und Nachahmung? Prävention, weil Stalin, so die eine Seite der Streitenden, weil Stalin also selbst Deutschland überfallen hätte, wenn die Deutschen ihm nicht zuvorgekommen wären. Und der Holocaust sei in dieser Redart eine Nachahmung der schrecklichen Verfolgungen gewesen, die Stalin in den 20er und 30er Jahren zum Beispiel an den Kulaken, also den landbesitzenden Bauern, durchgeführt hatte. Wenn man die beiden schwersten Vorwürfe gegen den NS-Staat dadurch relativiert, dass der Überfall auf die Sowjetunion eigentlich eine Gefahrenabwehr gewesen sei und der Holocaust die Kopie eines Verbrechens, das schon 10 Jahre vorher begangen worden war, dann wird die Zeit zwischen 1933 und 1945 ein ganz normaler und nicht besonders aufregender Teil unserer Geschichte. Aber genau das war ja eben wegen dieser beiden Verbrechen, die relativiert werden sollten, nicht.
Verbrechen durch Verbrechen relativieren zu wollen, das ist auch so eine Denkweise, die ich persönlich einfach nicht nachvollziehen kann. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Vergangenheitsbewältigung gibt es nicht, hat Matthias von Hellfeld zu Beginn der Sendung gesagt, weil man die Vergangenheit nicht bewältigen kann. Aber akzeptieren kann man sie doch und drüber reden, um damit klarzukommen. Gab es das wenigstens im Nachkriegsdeutschland? Sprechen wir drüber mit Dr. Ulrike Jureit. Sie ist Historikerin und hat unter anderem eine Wehrmachtsausstellung mitorganisiert, durch die Verbrechen der Wehrmacht dargestellt wurden. Hallo Frau Jureit.
Ja, ich grüße Sie.
Hat es denn unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gegeben?
Ja, man kann schon sagen, dass es eigentlich seit dem 8. Mai 1945 kontinuierlich eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Deutschland gegeben hat. Das hat natürlich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich ausgesehen. Also unmittelbar nach Kriegsende ist das ja vor allem durch die Alliierten in den einzelnen Besatzungszonen forciert worden. Und das hat ganz unterschiedlich ausgesehen. Vor allem ging es ja da erstmal auch darum zu fragen, wer ist eigentlich auch strafrechtlich für die Verbrechen verantwortlich. Also es hat natürlich auch einen starken Fokus darauf gehabt, diejenigen, die Täter, eben auch dingfest zu machen. Und das hat diese Debatte bis 1949, also bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten, sehr stark geprägt. Und auch die Auseinandersetzung damit, naja, was wusste eigentlich auch die Zivilbevölkerung von den Verbrechen, die in den Lagern und auch während des Krieges geschehen sind. Und da hat es ja auch große Initiativen der Alliierten gegeben, das durch Filmdokumentation zum Beispiel auch zu diskutieren und unter diesem Stichwort Kollektivschuld zu propagieren.
Das heißt, es war nicht nur eine Sache, die unter Politikern oder Verantwortlichen diskutiert wurde, sondern das ging auch runter in die Bevölkerung?
Ja, es hat ja von den Amerikanern Initiativen gegeben, zum Beispiel durch öffentliche Filmdarstellungen zu zeigen, wie haben die Lager ausgesehen, als die alliierten Soldaten sie befreit haben, und auch Verpflichtungen darüber, dass Zivilbevölkerung in diese befreiten Lager gehen musste, um sich das anzuschauen, was dort zu sehen war. Also es ist auch sehr stark darum gegangen, die Deutschen damit zu konfrontieren und zu sagen, also das ist das, was wir hier vorgefunden haben und ihr seid dafür verantwortlich. Und daraus ist ja auch alles, was mit dem Nürnberger Prozess verbunden war und die Nachfolgeprozesse, also diese vor allem erstmal strafrechtliche Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen geschehen.
Anfang der 50er Jahre gab es dann einen neuen Anlass für eine gesellschaftliche Debatte. Da wurde die Sozialistische Reichspartei verboten. Kam da noch mal irgendwas auf?
Ja, erstaunlich wenig. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass diese Partei ja so uneingeschränkt sich mit der NSDAP identifiziert hat, dass es da eigentlich wenig Debatte darüber gab, ob das richtig oder falsch ist, die zu verbieten. Man muss sich die Situation ein Stück weit so vorstellen, dass also nach dem 8. Mai 1945 waren diese ganzen ideologischen Prämissen so demontiert und also die Niederlage war einfach so total und zwar moralisch, politisch, auch ökonomisch natürlich, dass es da nicht so viel Möglichkeiten von rechter Seite gab, da irgendwie gegen zu argumentieren. Also da hat es nicht so eine große Debatte drüber gegeben, aber natürlich stand die Frage im Raum, wie geht man mit den alten NS-Eliten um und wie kann man sie in das neue bundesrepublikanische System integrieren und wie geht es auch nicht? Und das ist natürlich die große Frage in den 50er Jahren gewesen, neben der Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Deutschen im Krieg, also Flucht, Bombardierung, Kapitulation, Kriegsgefangenschaft.
Dann machen wir mal einen Sprung. Über genau diese Dinge hat auch der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker gesprochen in seiner berühmten Rede zum 8. Mai 1985. Welche Wirkung hatte dann diese Rede?
Die Rede hatte eine sehr große Wirkung, 85 und in den Jahren danach. Weizsäcker hat ja versucht, eigentlich zwei Aspekte zusammenzubinden und damit auch eine gewisse Ambivalenz mit dieser Vergangenheitsaufarbeitung zusammenzuführen. Zum einen 8. Mai als Tag der Kapitulation, also für all diejenigen, die sich mit dem NS-System identifiziert hatten, war es natürlich die Niederlage, es war die Kapitulation und gleichzeitig aber der 8. Mai auch als Befreiungstag, also für diejenigen, die sich in Gegnerschaft zum NS sahen, auch die für diejenigen, die verfolgt worden sind, war es natürlich ein Tag der Befreiung. Und Weizsäcker hat versucht, beides zusammenzubinden und eigentlich die Türen zu öffnen zu einer Erinnerungskultur, die sich dann seither eigentlich zu dem entwickelt hat, was wir heute darunter verstehen.
Aktuell haben wir wieder eine Partei im Bundestag, die schon öfter den Nationalsozialismus kleingeredet hat und ein Vergessen gefordert hat. Inwieweit sind solche Argumente Wiederholungen von Sachen, die schon mal gesagt wurden?
Natürlich sind es Wiederholungen. Wir haben im rechten Lager durchgängig solche Parolen gehabt, auch immer wieder die Versuche, die Schlussstrichdebatte und es ist genug und wir müssen endlich aufhören und wir haben so viel erinnert und wir haben so viel Schuld schon bekannt. Das ist alles nichts Neues, was natürlich in der aktuellen Auseinandersetzung etwas, ja, ich will nicht sagen neu ist, aber doch sehr besonders ist, dass es natürlich um eine Partei geht, die heute in den parlamentarischen Gremien sitzt und dadurch natürlich auch politisch eine andere Wirkungskraft hat. Und inhaltlich, sage ich jetzt mal, wenn man das überhaupt mit Inhalt bezeichnen möchte, was von Gauland und Höcke und so kommen, inhaltlich ist das überhaupt nichts Neues. Und es ist natürlich ganz im Diskurs sozusagen der Relativierung und ja auch zum Teil der Verleugnung.
Sagt Dr. Ulrike Joreit, wir haben gesprochen über die Frage, ob es in der jungen Bundesrepublik Deutschland irgendeine Art von öffentlicher Debatte über den Nationalsozialismus gegeben hatte. Danke Ihnen dafür.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Aktuell sitzt wieder eine Partei im Bundestag, die den Nationalsozialismus schon des Öfteren kleingeredet hat und ein Vergessen der Vergangenheit fordert. Haben wir eben schon kurz drüber geredet in dieser Einen Stunde History. Werden wir jetzt aber noch ein bisschen vertiefen, und zwar mit Professor Samuel Salzborn. Er beschäftigt sich mit Antisemitismus und Rechtsextremismusforschung und hat auch ein Buch geschrieben über die neuen Rechten. Hallo, Herr Salzborn.
Hallo.
Wiederholt sich gerade eine Diskussion, die wir schon zum Beispiel im Historikerstreit hatten?
Ich glaube, so einfache Wiederholungen gibt es in der Geschichte nicht. Man kann aber nichtsdestotrotz feststellen, dass bestimmte Facetten sich natürlich auch wieder neu aufgreifen, dass sie wieder neu aufgelegt werden und reaktualisiert werden. Und da gibt es gewisse Parallelen, gerade im geschichtspolitischen Ansinnen, weil das geschichtspolitische Ansinnen der extremen Rechten im weitesten Sinne ist natürlich in der Geschichte der Bundesrepublik in bestimmten Punkten immer gleich geblieben. Nämlich einerseits die Verbrechen des Nationalsozialismus und der Deutschen zu minimieren und kleinzureden und andererseits Schuld zu projizieren, Täter-Opfer-Umkehren vorzunehmen, also insgesamt eine geschichtsrevisionistische Position zu formulieren, auch wenn das im Einzelfall in den einzelnen konkreten Debatten und bei den einzelnen Akteuren sich immer mal ändert, ist insgesamt das eine Grundtendenz und insofern erleben wir natürlich auch immer wieder Reaktualisierungen dieses Anliegens.
Eine Debatte gab es auch um den Satz von Herrn Filbinger, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Welche Bedeutung hatte dieser Satz für die Geschichte? Oder für Geschichte als solches?
Ich glaube, das Interessante an dem Satz ist, dass man, wenn man ihn sich genauer anschaut, in seiner Rhetorik feststellen wird müssen, dass er eigentlich gelogen ist. Dass das aber natürlich in der geschichtspolitischen Auseinandersetzung, im tagespolitischen Handgemenge so nicht wahrgenommen wird, dass gerade der Begriff des Rechtes ja gerade rechts- und politikwissenschaftlich eine ganz spezifische Dimension hat, bei der eben nicht einfach alles, was Gesetz ist, Recht sein kann, sondern Recht muss bestimmte Qualitäten erfüllen. Das war in Bezug auf den Nationalsozialismus nicht der Fall. Wenn wir uns an den Politologen Ernst Fraenkel erinnern, der hat ja schon während des Nationalsozialismus eine kritische Arbeit vorgelegt, die er Doppelstaat genannt hat und in dieser Arbeit gezeigt hat, dass es eben eine Verbindung gibt zwischen Recht und Maßnahme, wie Fraenkel das gesagt hat. Also einerseits eine Orientierung an alten, überlieferten, auch tradierten Rechtsdimensionen in der Praxis des Nationalsozialismus, aber auf der anderen Seite eben die Maßnahme, etwas klarer formuliert, könnte man auch sagen, die Willkür. Und das hat nebeneinander existiert und immer dann, wenn es dem Nationalsozialismus passte und wenn es notwendig war, griff eben dieses Willkürinstrument, griff ein Unrechtssystem, das überhaupt nicht mit der Kategorie des Rechts zu fassen ist. Und insofern verschleiert dieser Filbinger Satz eigentlich schon die ganz maßgebliche Realität, nämlich das, was im Nationalsozialismus als Recht deklariert wurde, war auch schon historisch in den allermeisten Fällen kein Recht.
Aktuell gibt es ja wieder Politiker, die öffentlich vor Publikum fordern, es müsse eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad geben. Und andere sind der Überzeugung, es müsse jetzt ein Schlussstrich gezogen werden und wir hätten das Recht, stolz zu sein auf Leistungen der deutschen Soldaten in zwei Weltkriegen. Was bezwecken diese Menschen?
Naja, also erstmal muss man, glaube ich, ganz klar und deutlich festhalten, es geht hier um geschichtsrevisionistische Positionen, die man nur artikulieren kann, wenn man nicht konkret ausbuchstabiert, was man denn damit eigentlich meint. Stolz zu sein auf Soldaten, deutsche Soldaten der Weltkriege heißt in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, dass man explizit fordert, stolz zu sein auf eine Armee, die den antisemitischen Vernichtungskrieg geführt hat. Ich glaube, es ist wichtig, diese expliziten Elemente auch klar zu benennen, um sozusagen nicht in einem nebulösen Rahmen zu verharren, bei dem diejenigen, die solche Forderungen aufstellen, immer darauf hoffen, dass diejenigen, die sie hören, also an die sie adressiert sind, eigentlich nicht so genau wissen, was der Inhalt ist und im Prinzip auf ein Glatteis geführt werden, bei dem man das Gefühl hat, naja, warum soll man denn dieses oder jenes nicht sagen können oder davon nicht überzeugt sein dürfen. Wenn man das aber ausbuchstabiert und mit klarem Inhalt füllt und zeigt, um was es da geht, dass es um die weltanschauliche Orientierung am Antisemitismus, an der Vernichtung geht, und wenn man das als Forderung formulieren würde, wäre sehr viel klarer, dass es eine breitere Ablehnung dagegen geben würde. Und insofern ist es letztlich ein geschichtspolitisches Glatteis, das man versucht zu aktivieren, um damit natürlich auch bestimmte Grundkonzepte, völkische Grundkonzepte, rassistisch-antisemitische Grundkonzepte schleichend reaktivieren zu können, indem sozusagen auf so einer sprachlichen Ebene ganz langsam, behutsam, fast in kleinen Dosen, könnte man sagen, eine solche Verschiebung nach und nach immer weiter formuliert wird und darauf bauend, dass die Menschen eben eigentlich gar nicht so sehr wissen, was da eigentlich gefordert wird und damit die Forderung letzten Endes auch ein Stück weit verschleiert wird.
Wie geht man mit sowas um? Wie reagiert man am besten auf solche Geschichtsbetrachtung?
Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den intendierten Adressaten und den tatsächlichen Adressaten. Ja? Also die AfD richtet sich natürlich an ein ganz bestimmtes Publikum. Ich glaube, das Publikum ist nicht das zentrale Interessante für die demokratische Öffentlichkeit. Aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Adressaten, und die quasi damit konfrontiert werden. Und bei denen, glaube ich, ist es zentral und wichtig, gerade jetzt sehr klar faktenorientiert, wahrheitsorientiert, an der historischen Realität orientiert, genau auszubuchstabieren, was diese geschichtsrevisionistischen Forderungen bedeuten, und gerade jetzt, wenn behauptet wird, es hätte so viel Aufklärung gegeben, diese Aufklärung ganz dezidiert zu stärken und das Wissen, die Wissensvermittlung über den Nationalsozialismus weiterhin in den Mittelpunkt noch mehr zu rücken, als das bisher der Fall war, weil eben genau gerade die Uninformiertheit der Quelle ist, auf dem solche völkischen Parolen und Forderungen am Ende gedeihen können, weil nämlich dann eben einigen nicht klar ist, worauf das hinausläuft und welche Form von Bagatellisierung der NS-Verbrechen damit objektiv einhergeht.
Vergangenheitsbewältigung in Form von Vergessen, das fordert aktuell die AfD, und ich habe drüber gesprochen mit Dr. Samuel Salzborn und wie man damit umgehen kann. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Als ich das erste Mal ein Konzentrationslager gesehen habe, habe ich mich unglaublich schuldig gefühlt, weil es meine Vorfahren waren, die das zugelassen haben. Mein Vater hat mir damals erklärt, dass wir keine Schuld tragen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es nie wieder vorkommt. Damit kann ich ziemlich gut leben, aber viele Deutsche tun sich immer noch schwer damit, mit unserer Vergangenheit ins Reine zu kommen. Matthias, warum ist das so?
Naja, das hat sicher sehr viele Gründe, die auch viel, viel weiter zurücklegen als die 12 Jahre des Nationalsozialismus. Denn anders als andere Europäer waren die Deutschen bis 1871, also als das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde, nicht in einem, sagen wir einmal, zentralistischen Staat organisiert. Sie lebten in vielen kleinen Territorialstaaten, von denen es im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zeitweise mehr als 350 gab. Das förderte den engen Bezug der Menschen zu ihrer Region und weniger zum Kaiser oder zu einem gemeinsamen Reich, das es ja eigentlich auch nur auf dem Papier gab. Etwas überspitzt könnte man vielleicht sagen, dass über viele Jahrhunderte den Deutschen ein Gesamtstaat egal war, ihr Interesse galt ihrem Territorium, in dem sie lebten. Das Gefühl und der Wunsch, in einem gemeinsamen deutschen Staat zu leben, entwickelte sich erst im 18. und 19. Jahrhundert und mündete dann in der Reichsgründung von 1871. Um ein Gegenbeispiel zu nennen, die Franzosen hatten in Paris schon immer ihren Mittelpunkt und ihre Hauptstadt. Ihre Königinnen und Könige waren für alle Franzosen da, in guten wie in schlechten Zeiten. Das kann man bis heute an der starken Stellung des französischen Präsidenten nachvollziehen. Diese unterschiedlichen Entwicklungen haben auf beiden Seiten des Rheins sehr unterschiedliche Einstellungen der Menschen zu ihrem Staat ergeben. In Deutschland führt das meiner Meinung nach jedenfalls zu einem etwas ambivalenten Verhältnis zum eigenen Staat und zur eigenen Geschichte. Und das wiederum beinhaltet auch den Versuch von manchen Menschen, sich die eigene Geschichte schönzureden.
Aber kann man die Geschichte nicht einfach akzeptieren und auf das Heute achten?
Tja, also das finde ich auch, das müsste man eigentlich können. Kaum einer der heute noch Lebenden hat Verantwortung für die Verbrechen, die zwischen 1933 und 1945 verübt worden sind. Von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, wird niemand mehr strafrechtlich verfolgt. Das letzte Verfahren fand unjüngst in Lüneburg gegen Oskar Gröning, den sogenannten Kassenwart von Auschwitz, statt. Der aber verstarb 97-jährig kurz vor Haftantritt in einem Krankenhaus. Also müsste es jetzt doch möglich sein, die Geschichte des sogenannten Dritten Reichs ganz objektiv zu betrachten und mindestens einen Schluss daraus zu ziehen, der dann aber auch eben für alle Deutschen gilt, wie du es eben schon gesagt hast. Wir, die jetzt lebende Generation, wir sind verantwortlich dafür, dass eine solche Politik, ein solcher Staat und ein solches Monsterverbrechen nicht mehr vorkommen. Das ist unser Auftrag und den müssen wir an unsere Kinder weitergeben, damit die es ebenfalls weitergeben. Wenn wir so handeln würden, könnten wir darauf verzichten, unsere Geschichte für oberflächliche politische Debatten zu instrumentalisieren.
Das stimmt. In der nächsten Sendung sprechen wir über ein Thema, das mit dem heutigen zusammenhängt. Es geht nämlich um den Großmufti von Jerusalem. Der war palästinensischer, arabischer Nationalist, großer Freund der Nationalsozialisten in Deutschland und überzeugter Befürworter der Vernichtung der europäischen Juden. Was er sonst noch so geplant und letztendlich auch erreicht hat. In der nächsten Eine Stunde History. Bis dann, euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.